SWR 2 am Samstagnachmittag. Bis heute ist die Rivalität zwischen Badenern und Schwaben sprichwörtlich. Die Frage ist also, was macht die Menschen in Baden-Württemberg im tiefen Kern aus? Wie beantworten sie die Frage nach ihrer Identität? Darüber spreche ich mit einem Mann, der mit Identitätsfragen viel Übung hat. Er kennt sie, seit er ein kleines Kind war, nämlich mit Cem Özdemir, Grünen-Politiker, Bundeslandwirtschaftsminister und gebürtiger Schwabe. Schönen guten Tag, Herr Özdemir.
Hallo, grüß Gott, Frau Striegel.
Herr Özdemir, Sie haben einmal gesagt, das Schwäbische sei Ihnen noch näher als das Deutsche. Wo sind Sie denn Schwabe und wo sind Sie Deutscher?
Ja, die Erinnerung beginnt quasi mit dem Kreißsaal. Die ersten Worte, die ich hörte, wobei ich gestehen muss, die Erinnerung verblasst im Laufe der Jahre, waren Schwäbisch neben dem Türkisch meiner Mutter. Insofern bin ich quasi damit aufgewachsen und ich merke es immer, sobald ich in Stuttgart am Hauptbahnhof aus dem Zug aussteige, fängt es an mit dem Schwäbisch, dass es stärker wird. Und wenn ich dann im Stuttgarter Süden bin, wo ich eine Wohnung habe, oder in Urach bin, wo meine Eltern begraben sind und ich geboren und aufgewachsen bin, dann wird das Schwäbisch wieder stärker. Und wenn es dann erst auf die Schwäbische Alb hochgehen sollte, dann wird es richtig breit. Und umgekehrt, wenn ich nach Berlin fahre, dann nimmt es auch wieder eine stärkere hochdeutsche Färbung an. Aber Sie wissen ja, ganz hochdeutsch schafft das nie.
Sie haben die Frage jetzt quasi regional beantwortet. Aber es gibt ja auch einige Charaktereigenschaften, die man mit den Schwaben oder den Badenern verbindet. Wo würden Sie sagen, sind Sie ein typischer Schwabe?
Ich denke, was die Sparsamkeit angeht, das bedient zwar ein bisschen das Klischee, aber ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Ich ertrage es nicht, wenn die Leute das Licht anlassen, den Wasserhahn nicht zumachen und einfach solche Sachen. Es hat jetzt natürlich nochmal eine andere Aktualität bekommen durch das Thema Klimaschutz und dass man mit knappen Ressourcen sparsam umgehen muss, aber dafür brauchte es nicht die Klimakrise. Der Schwab wusste das auch schon vorher.
Und der Erzieher.
Sparsam mit den Sachen. Und der Erzieher leider auch, das stimmt, im Guten wie im Schlechten. Ich habe ja eine Erzieherausbildung gemacht, ich habe mich sogar manchmal dabei ertappt, dass ich Kindern, die gar nicht meines sind, gesagt haben, putzt dir die Nase und macht es nicht mit dem Finger, sondern mit dem Tempo dazu. Wie sie irgendwann mal gemacht habe, das ist ja fast übergriffig. Das darf man eigentlich gar nicht, dass man sich einmischt in die Erziehung anderer Kinder, aber so ganz kannst du als Erzieher halt dann doch nicht aus deiner Haut.
Hätten Sie denn gern auch eine badische Seite oder haben Sie eine? Den Badnern sagt man ja nach, sie sind genussfreundlicher als die Schwaben.
Also ich gestehe, wenn es ums Thema Wein geht beispielsweise, da haben die Badener schon echt was anzubieten. Das muss man einfach zugeben, wobei unsere württembergischen Weine sich auch nicht verstecken müssen. Und dann natürlich, das muss man wirklich frei einräumen, 1848, da fallen einem halt vor allem die badischen Namen ein, Hecker und Co.
Die badische Revolution.
Die badische Revolution, und da muss man schon wirklich den Hut ziehen. Die Badener waren schon traditionell freiheitsliebend. Also da haben die wirklich schon auch vorgelegt, das gereicht uns allen im Land zur Ehre, wie die damals eben für Freiheit gekämpft haben. Das hat ja jetzt auch wieder eine Aktualität in der Ukraine, weil man uns Deutschen ja insgesamt nachsagt, dass wir es mit der Freiheit vielleicht nicht so hätten, lieber auf Sicherheit setzen. Also da waren wir schon mal weiter.
Ja, also man kann ja vielleicht auch noch hinzufügen, dass die badische Revolution dann von den konservativen Kräften aus Württemberg unterdrückt wurde. Aber Herr Özdemir, ich möchte ja mit Ihnen auch...
Ja, wobei man mittlerweile auch weiß, also auch im württembergischen Landesteil gab es ja Kämpfer, aber Sie haben recht. Wir haben das weniger kultiviert und weniger wertgeschätzt. Immer wenn ich in Stuttgart am Schiller-Denkmal vorbeilaufe, muss ich immer denken, wie wir den Schiller heute feiern, als das Denkmal aufgestellt wurde. Aber zu Lebzeiten von Schiller musste aus dem württembergischen Landesteil fliehen. Wohin? Wo wurde Räuber-U aufgeführt?
Mannheim.
So.
Da sind
das
wir aber auch.
Auch viel aus.
Ja, na klar, da sind wir bei einem sehr guten Stichwort. Herr Özdemir, Friedrich Schiller ist ja ein schwäbischer Landsmann von Ihnen. 2019 haben Sie die Schillerrede des Marbacher Literaturarchivs gehalten. Das war ein flammendes Plädoyer für die Freiheit gegen mediale Hassbotschaften, auch gegen die AfD. Und dass Sie das einmal tun würden, das sei für Sie genauso undenkbar gewesen wie ein Flug zum Mond. Das haben Sie dabei gesagt. Welche Bedeutung hatte dieser Auftritt für Sie?
Eine Riesenehre. Als ich da angefragt wurde, habe ich es erst gar nicht geglaubt und hatte natürlich auch echt Manschetten, weil das machst du jetzt auch nicht jeden Tag. Schauen Sie, ich habe bis zur 4. Klasse in Deutsch eine 5 gehabt. In der 5. Klasse war ich auf der Hauptschule. Dann habe ich Realschule besucht, mittlere Reife abgeschlossen, eine Berufsausbildung als Erzieher.
Dann ich glaube, ihre Mutter, wenn ich das einfügen darf, ihre Mutter hat, glaube ich, eine Lehrerin einmal angesprochen und gesagt, tun Sie doch bitte was dafür, dass mein Bub ein bisschen mehr lernt, richtig?
So ist es, genau. Und die hat dann meine ersten Diktate korrigiert, indem sie die richtigen Wörter angestrichen hat und nicht die falschen, um mich zu motivieren.
Da war dann wenig Rot.
Ja, genau. Und das hat eben dann offensichtlich ein bisschen gewirkt, aber ich habe den Schiller ja nicht in der Schule entdeckt, weil im Lehrstoff Realschule bis zur 10. Klasse hatten wir Schiller nicht. Das heißt, ich habe als Erwachsener den Schiller erst entdeckt und als ich dann die Anfrage hatte, jetzt kann ich es ja verraten, habe ich eifrig angefangen, Schiller zu lesen und Hörbücher und dass ich einfach auch ein bisschen was vom Schiller weiß. Aber das war natürlich eine Riesenehre, da in Marbach bei Sandra Richter, der Leiterin und all den Koryphäen zu reden. Und ich muss einfach sagen, es gibt so viel, was man da entdecken kann, wieder zu Schiller, was jetzt passt. Auch jetzt wieder mit Bezug auf die Putins und die Erdogans dieser Welt und wie sie alle heißen. Es gibt ja ein schönes Zitat aus dem Wilhelm Tell. Hohl ist der Boden unter dem Tyrannen. Das will ich dem Putin und dem Erdogan, wie sie alle heißen, zurufen. Mit Wilhelm Tell von unserem Landsmann Friedrich Schiller.
Sie hatten Erdogan ja schon etwas zugerufen, nämlich 2018, als Erdogan auf Deutschlandbesuch war. Da haben Sie einen Button getragen mit einem Zitat aus Don Carlos von Schiller. Sir, Sire, gewähren Sie Gedankenfreiheit. Ich frage mich jetzt gerade, weil Sie die aktuelle Situation in der Ukraine angesprochen haben, wenn man nun so einen Button trägt, also ein solches Bekenntnis ist ja in einem Land wie Deutschland letztlich kein großes Risiko. Dafür wird man nicht verhaftet, in anderen Ländern aber schon. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie das Gefühl, man muss jetzt doch mehr tun, als nur Buttons zu tragen?
Ja, also ich stehe jetzt ja gerade in meinem Zimmer im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft an meinem Schreibtisch. Ich habe so einen Stehschreibschrift, deshalb stehe ich. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, hinter mich schaue, dann sehe ich an der Wand ein Bild von Hrant Dink. Hrant Dink war ein guter Freund von mir, ein türkisch-armenischer Schriftsteller oder Journalist besser gesagt. Der wurde ermordet von einem Jugendlichen, der noch nicht mal volljährig war. Der kannte den gar nicht. Und dem hat man gesagt, das ist dein Feind. Der hat die türkische Nation beleidigt, den muss ich jetzt umbringen. Dann hat er sich in Zug gesetzt, fuhr einmal die Schwarzmeerküste entlang, von Trabzon nach Istanbul, wartete vor seiner Redaktion, bis Hrant Dink zum Mittag ging und hat ihn dann einfach abgeknallt. Und als er dann in der Polizei war, hat die Polizei sich mit einer türkischen Fahne mit ihm fotografieren lassen, um diesen Mörder zu ehren. Das zeigt, wie gegenwärtig Nationalismus, Fanatismus bis heute ist. Und gerade weil wir in Deutschland eine Demokratie haben, haben wir auch die Pflicht, die Demokratie zu schützen bei uns und anderswo und Solidarität zu zeigen mit denen, die einen hohen Preis zahlen für Freiheit, für Demokratie. Die Ukrainer machen das ja nicht nur für sich, sie machen das auch für uns, den Kampf, den sie da führen. Deshalb finde ich es richtig, dass wir als Bundesregierung, als Deutschland die Ukraine unterstützen und gleichzeitig harte Sanktionen gegen Putins Russland verhängt haben. Aber es reicht nicht. Wir müssen jetzt dringend aufwachen. Die liberale Demokratie verteidigt sich nicht von selbst. Die braucht uns alle.
Wir hatten es von der Gedankenfreiheit. Der muss dann die Meinungsfreiheit folgen. Der Meinungsfreiheit folgt dann das Ringen um Austausch, auch um Kompromisse, die zu Taten führen. Wie haben Sie denn, Herr Özdemir, das Streiten und auch das Zuhören und das Kompromisse finden gelernt?
Learning by doing. Schauen Sie, ich komme ja aus einer Familie. Meine Eltern sprachen Türkisch. Und sobald ich auf der Straße war, war die Lingua Franca logischerweise Schwäbisch. Und habe dann eben ganz unterschiedliche Dinge mitgekriegt. Ich habe nachmittags die türkische Schule besucht. Da hat man gelernt, dass alles Helden sind in der Vergangenheit. Und in der Vormittagsschule hatte ich ein paar wirklich sehr, sehr gute Lehrer. Mit denen waren wir in Dachau.
Und Lehrerinnen.
Und Lehrerinnen und waren im Konzentrationslager. Wobei das war jetzt ein Lehrer. Die Lehrerin, die hat mir andere tolle Sachen beigebracht im Gemeinschaftskundeunterricht. Da habe ich auf jeden Fall gelernt, man darf ja die Geschichte auch kritisch hinterfragen. Und die Verbrechen der Vergangenheit, sich daran zu erinnern, es kann ja auch ein Land stark machen. Siehe die Bundesrepublik Deutschland, das schwächt es nicht. Und es war sicherlich einer der Gründe, warum ich dann später als Erwachsener im Bundestag mich für die Anerkennung des armenischen Völkermords eingesetzt habe, weil ich da eben was ganz Wichtiges für mich gelernt habe. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit, sondern andere haben andere Wahrheiten für sich. Mit denen muss man sich auseinandersetzen durch die Suche nach gemeinsamen Lösungen. Und das hat mir eigentlich sehr geholfen im Leben.
Wie war das zum Beispiel bei Ihren Eltern? Also da kam dann der Bub nach Hause und hat geschwäbelt.
Ja, das war jetzt nicht weiter schlimm. Schwieriger war natürlich, dass der Bub halt auch eine Menge Ideen mitgebracht hat. Irgendwann mal wollte er eben nur noch vegetarisch essen. Dann wollte er irgendwann nicht mehr in die türkische Armee, sondern wollte verweigern. Das konnte man aber nicht. Dann wollte er den deutschen Pass und so ging das weiter. Dann wollte er Erzieher werden, ein Beruf, den meine Eltern damals jetzt auch nicht wirklich kannten, vor allem nicht als Männerberuf. Und so habe ich meinen Eltern doch einiges zugemutet.
Ich möchte gerne deswegen auf das Schwäbische kommen, weil wir haben einen ganz netten Auszug. Herr Özdemir, Sie haben vor, ich glaube, 20 Jahren Romeo und Julia auf Schwäbisch eingesprochen. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
Die Jungfrau Tschuli, seid Kai Tönle. Und er? Hey Baby, ich bin da. Die knuddelt und die streitet. Sie hört der Nachtigall und er die Lerch. Und wenn auch alle Glöckle läutet, sie mögen beide momentan noch keine Störch.
Sie haben gerade gelacht, als ich gesagt habe, wir haben da diesen Ausschnitt vorbereitet. Hat Ihnen offenbar Spaß gemacht, aber war das damals auch so, dass Sie gesagt haben, ich muss jetzt beweisen, wie gut ich Schwäbisch kann oder was für ein waschechter Schwabe ich bin?
Nein, das war jetzt nicht der Gedanke. Das war halt, fand ich irgendwie auch eine gängige Idee, dass man Romeo und Julia auf Schwäbisch übersetzt. Ich meine, ich oute mich mal, ich hatte zu dem Zeitpunkt Romeo und Julia noch nicht mal im Original gelesen, verstehen Sie? Ich meine, dann lese ich es erstmal auf Schwäbisch, um es dann danach dann quasi in der Originallektüre zu entdecken. Also insofern, das war eine tolle Aktion und wenn es irgendwie geht, ja auch unterstreiche, dass das Schwäbische nicht verloren geht. Das ist ja bekannt. Ich habe ja auch im Bundestag schon mal 2 Reden komplett auf Schwäbisch gehalten.
Wieso sind
die? Allerdings wurden die Schriftführer vorgewarnt. Die Protokollanten sind vorgewarnt worden, sodass die auch eine faire Chance hatten, mitzukommen.
Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, auf Schwäbisch zu protokollieren. Sie sprechen ja sehr, also wie soll ich sagen, authentisches Schwäbisch. Sie treten auch leidenschaftlich dafür ein, dass Dialekt gesprochen wird, damit die Leute die Politiker verstehen. Das war dann unter anderem auch ein Anlass dafür, dass Sie im Bundestag auf Schwäbisch gesprochen haben. Mal allgemein gefragt, wieso sind Sprache und Sprechen so wichtig für die Identität von Menschen?
Es ist doch also extrem faszinierend, wie sich Sprachen und dann im Gefolge auch Mundarten regional verschieden ausprägen, auch innerhalb der Mundart. Wenn man sieht, die Karte, wie sich auch das Schwäbisch unterschiedlich entwickelt, manchmal von Dorf zu Dorf unterschiedliche Begriffe benutzt werden. Das ist doch was wahnsinnig Faszinierendes. Es ist natürlich im Zeitalter der Globalisierung das unglaublich schwierig, dass man das überträgt. Aber ehrlich gesagt hat das für mich auch ein bisschen was mit einer Identität zu tun, die man gerne weitergeben darf. Und ich finde, es ist auch kein Schaden, wenn man Zugewanderten, die jetzt eben Teil unserer Gesellschaft sind, auch ein bisschen was erzählt über die Heimatfeste, die es bei uns gibt und sie da mitmachen lässt. Gerade in einer Zeit, wo wir auch Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu generieren, ist das doch klasse, wenn aus dem Geflüchteten aus Syrien oder den Menschen aus Kasachstan oder möglicherweise jetzt aus der Ukraine, wenn der Krieg, was hoffentlich nicht passiert, länger dauern sollte, dass die dann eben halt auch Teil unseres Landes, unserer Gesellschaft und eben halt auch unseres Brauchtums werden, unserer Traditionen werden, unserer Feste werden. Und wenn dann das Kind, das hier geboren wird, eben auch Schwäbisch schwätzt oder gern natürlich auch Badisch, ist das doch eine großartige Sache.
Wir sprechen ja miteinander, weil das Bundesland Baden-Württemberg 70 Jahre alt wird, am 25. April. Übermorgen. Was möchten Sie dem Land zum Geburtstag wünschen?
Also ich finde, es ist erstmal super zusammengewachsen. Baden-Württemberg ist eine einzigartige Erfolgsstory. Ich sage immer, wir Baden-Württemberger halten das, was andere versprechen. Es gilt in vielen Bereichen, sei es Integration, sei es Klimaschutz und so weiter. Und ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass wir genauso weitermachen. Immer ein bisschen auch offen sind für Neuerungen, offen für Fortschritt, offen für Modernisierung, aber das Tolle, das Gute, worauf wir zu Recht stolz sind, dabei bewahren.
Herr Özdemir, jetzt als Abschluss noch, dürfen auch Sie sich etwas von uns wünschen, nämlich ein Musikstück. Was würden Sie gerne hören und warum?
Also da fällt mir ein von meiner früheren Lieblingsband Schweißfuß. Ich finde es ja klasse. Ich war bei der Abschiedstour von Grach Musikhof Schweißfuß sowohl beim Auftakt als auch beim Ende. Und ich habe mir das nach 10 Jahren Bundesvorsitzender, hatte ich mir das auch auf dem Bundesparteitag gewünscht. Sie können sich ungefähr die Gesichter der Delegierten vorstellen, die nicht von Schwaben kamen, wie es denen ging. Also ich wünsche mir, einer ist immer der Arsch von Schweißfuß.
Herr Özdemir, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und bedanke mich fürs Gespräch in SWR 2 am Samstagnachmittag.
Tschüss, frohes Schaffen.